Paradeiser, Pomodoro oder einfach nur Tomate. Viele Namen gibt's für der deutschen liebste Frucht, aber noch viel mehr Sorten. 10.000 sollen es sein, mit so herrlichen Namen wie Black Zebra, Schneewittchen oder schlesische Himbeere. Auf Siegeszug durch die ganze Welt.
Du treulose Tomate!
Hast du denn Tomaten auf den Augen?
Ihr seid mir ja so faule Tomaten.
Gewiss, sie hat nicht den besten Leumund, die Tomate. Und in Spanien gibt es sogar die Stadt Buñol, die das mit den Tomaten aufs Auge recht wörtlich nimmt und noch ganz andere Körperteile anpeilt. Bei der berühmten Tomatenschlacht La Tomatina bewirft Frau und vor allem Mann sich gegenseitig mit tausenden Kilo überreifer Tomaten. Bäche aus Tomatensaft fließen durch die Straßen, die roten Früchte klatschen an Körper und Hauswände kleben an Haut und Haaren. Seit im Jahr 2012 um die 50.000 Teilnehmende für ein tomatisiertes Chaos gesorgt hatten, ist die Teilnehmerzahl strikt beschränkt.
Doch zurück zu der Tomate, die wir nicht werfen, sondern essen. Und die immerhin der absolute weltweite Spitzenreiter in Sachen Frucht ist. Weltweit werden rund 185 Millionen Tonnen produziert. Und da sind wir in Spanien eigentlich schon am richtigen Ort. Denn es waren die spanischen Eroberer, zunächst wohl schon Christoph Kolumbus und dann gesichert der Spanier Cortés, die Tomatenpflanzen mit von ihren Raubzügen brachten.
Aus Südamerika. Hier gibt es fast überall Tomaten. Wilde Tomaten, aber auch Tomaten, die sich die indigenen Bewohner nutzbar gemacht hatten. In Kolumbien und Ecuador, in Peru und Chile, von den Küsten bis in die Anden sind sie gewachsen. Sogar auf den Galapagos-Inseln gab es Tomaten. Wobei die Urtomate mit dem, was wir heute genießen, wenig zu tun hat.
Also die ursprünglichen Formen sind natürlich Wildarten, die sehr kleine Früchte haben, die oft auch behaart sind, grün, einen bitteren Geschmack haben, ungenießbar sind.
Sehen ungefähr so wie Stachelbeeren aus, erzählt Ulrike Lohwasser vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung.
Aber es gibt eben auch aromatische Formen. Eine hat auch Alexander von Humboldt in Argentinien beschrieben. Eine Wildtomate, die aromatisch ist und sehr gut schmeckt. Und die Ureinwohner Südamerikas haben zu irgendeinem Zeitpunkt, der sich nicht genau definieren lässt, festgestellt, dass man Tomaten essen kann und haben angefangen, sie in Kultur zu nehmen.
Was ungefähr so vor sich geht. Man entdeckt etwas Interessantes, stellt fest, das kann man essen. Und wenn ich es weiter veredle, dann schmeckt es sogar recht gut. Und wenn es dann noch, wie die Tomate, gut anzubauen ist, kultiviert man weiter. Größere Früchte, gesündere Pflanzen auf Feldern oder im heimischen Garten.
Man weiß nicht genau, ob es in Peru oder in Mexiko erstmals in Kultur genommen wurde. Es gibt keine archäobotanischen Funde dazu. Was man weiß, ist, dass die Mayas und später dann auch die Azteken sie in Mexiko angebaut haben. Das könnte bereits 1000 vor Christus schon passiert sein, könnte aber auch später passiert sein, das weiß man nicht genau.
Die Azteken nennen das von ihnen gezüchtete Gewächs Xitomatl.
Übersetzt Nabel des dicken Wassers.
Der Name, den auch die Spanier mit nach Europa bringen. Daher der Ursprung unseres Begriffs Tomate, von Xitomatl, der ja in Varianten in vielen anderen Ländern gebräuchlich ist.
Aber da gibt es ja auch noch den Namen Paradeiser, wie ihn unsere österreichischen Nachbarn nutzen. Und in Italien heißt sie Pomodoro, Goldapfel. So getauft vom italienischen Botaniker Pietro Andrea Mattioli. Der hält sein anscheinend gelbes Ansichtsexemplar 1544 erstmals in einer schriftlichen Beschreibung fest und tauft es eben Pomodoro. Hat ja bis heute in Italien seine Gültigkeit.
Dass die Tomate schnell ihren Weg von Spanien nach Italien findet, kommt nicht von ungefähr. Es gibt im 16. Jahrhundert spanische Besitztümer in Italien, wie Neapel oder Sardinien. Und als dann der toskanische Großherzog Cosimo de' Medici einen Korb voll von diesen seltsam schönen Früchten erhält, ist es um das Schattendasein der Tomate geschehen. Der Adel hat großes Interesse an diesem exotischen Gewächs aus der neuen Welt, allerdings nicht, um es sich als Speise einzuverleiben, sagt Ulrike Lohwasser vom Leibniz-Institut.
Man hat also sehr schnell festgestellt, dass sie zu den Nachtschattengewächsen gehört, zu denen ja auch Tollkirsche zum Beispiel gehört und andere giftige Pflanzen. Also man wusste, sie ist giftig und hat sie deshalb nur als Zierpflanze kultiviert. Und speziell in Fürstengärten wurde sie als exotische Besonderheit, als exotische Zierpflanze angebaut. Die Früchte gibt's ja nicht nur in Rot und Rund, sondern gibt's in Weiß, gibt's in Gelb, in gestreift, in paprikaförmig und in allen möglichen Farben und Formen. Das sah ja nett aus. Also es waren die Früchte, die Pflanzen selbst sind ja nicht so attraktiv.
Noch ein Wort zur Tomate als Nachtschattengewächs. Der springende Punkt ist, Nachtschattengewächse enthalten Solanin. Und Solanin ist giftig. Deshalb Finger weg von Tollkirschen, aber auch zum Beispiel von Kartoffeln, wenn sie grün gefärbt sind. Bei den Tomaten ist das meiste Solanin in den Blättern und Stängeln. Wenn die Früchte rot und reif sind, sind sie aber vollkommen ungefährlich.
Aber wer will das schon im 16. Jahrhundert ausprobieren? Und die Folge war, dass sie damals eben zunächst nur in den Gärten der begüterten Oberschicht als Rarität und zum Angeben angebaut werden. Das Solanin soll übrigens auch dafür verantwortlich sein, dass die Tomate als Aphrodisiakum angesehen wurde.
Also man hat geglaubt, dass die Frucht Auslöser von Liebeswahn ist, auch durch das Solanin, was enthalten ist. Deswegen hat man es Liebesapfel genannt, Pomme d'amour oder auch Love Apple im Englischen. Auch das Wort Paradiesapfel geht in diese Richtung. Und es gab eine Zeit, in der also Tomaten von jungen Mädchen nicht gegessen werden durften, aufgrund dieses Liebeswahns, dieses Auslösers für Liebeswahn. Man hat Angst gehabt, dass die jungen Mädchen davon besessen werden.
Junge Männer durften sich übrigens sehr wohl der Gefahr des Liebeswahns aussetzen. Sie durften Tomaten essen. Das Verbot galt nur für die weibliche Hälfte der Jugend.
Nicht nur in Italien ist man vorsichtig mit den Tomaten. Dies Kraut sei von einem
starken, stinkenden, sehr seltsamen Stank,
notiert der Niederländer Rembert Dodens um 1560 in seinem Gröde-Buch. Der Franzose Jacques d'Alechon glaubt 1587, es sei gefährlich, die
fremde Pflanze
zu nutzen. Und besonders in England und Nordeuropa hält sich über Jahrhunderte hartnäckig das Gerücht, dass die gehobene Gesellschaft, vor allem Aristokraten, nach dem Genuss von Tomaten gestorben seien. Schuld habe die giftige Tomate.
Ein Erklärungsversuch ist, dass höhere gesellschaftliche Kreise Teller und Schalen aus Hartzinn benutzten, ein sehr bleihaltiges Material. Das soll dann mit der Säure der Tomaten reagiert und die Esser vergiftet haben. Was arme Leute nicht betroffen hat, weil die von Holztellern aßen.
Da müsste man schon sehr viel essen, dass die Tomaten tatsächlich aus dem Zinn Blei herauslösen. Aber vielleicht über die vielen Jahre, wenn man das regelmäßig macht, kann es ein Problem gewesen sein. Aber ob das wirklich stimmt, wage ich mal zu bezweifeln.
Meint Kulturpflanzenforscherin Ulrike Lohwasser.
Fest steht jedenfalls, dass noch während der Renaissance entdeckt wird, dass die Tomate essbar ist. Wie? Man weiß es nicht. Vielleicht haben Gärtner oder Hausangestellte heimlich an den paradiesischen Früchten, die so herrlich rot leuchten und ungewöhnlich riechen, genascht. In einem italienischen Kochbuch von 1658 lässt sich jedenfalls schon ein Rezept mit Tomaten finden, ähnlich einem Ratatouille. Und seitdem ist die Tomate nicht mehr wegzudenken, vor allem nicht aus der italienischen Küche.
Und immer noch sind Neapel, ja ganz Italien, untrennbar verbunden mit der fundamentalsten aller Pasta- und Pizzasoßen, der Tomatensoße. Und deren Geheimnis kennt einer wie kein anderer. Mario Gamba, Sternekoch und Italiener.
Also an Tomatensauce denke ich an den Sommer, weil die Tomate ist par excellence der König des Sommers. Denke ich an Sonne, denke ich an Wasser, alle Elemente, die Tomate braucht, um reif zu werden und süßlich zu werden und eine Balance zwischen Frucht und Säure zu haben. August mit den Sol Leone, wo dann die richtige Sonne nochmal drauf erwischen und dadurch diese angenehme Süße. Aber das ist der Sommer, ja. Tomaten ist eine Erinnerung an meine Kindheit, die ich einfach die Tomate direkt von den Pflanzen abgebissen habe, ohne dass mich meine Oma gesehen hat. In dem Moment, weil das war auch der Geruch von diesen Blättern, auch eine unglaubliche Reiz.
Und jeder und jede in Italien hat natürlich ein eigenes Rezept. Und wirklich schmeckt jede Tomatensauce anders. Die Variante von Sternekoch Mario Gamba, der verrät erstmal eine Weisheit, die nicht nur, aber ganz besonders eben für die Tomatensauce gilt.
Mit einer Tomatensauce, du kannst nicht denken, dass du in 5 Minuten die fertig hast.
Zeit ist zentral. Und dann verrät der Sternekoch das Rezept, so wie er es von seiner Oma und seiner Mama gelernt hat.
Meine Mutter und meine Oma, die haben 20, 30, 40 Kilo dann die Sommertomaten aufgekocht und dann für die Ragout, für die Sugo im Winter gehalten. Die haben um 9 Uhr gekocht und um 11.30 Uhr war sie fertig. Mit verschiedenen Kräutern, am meisten war Basilikum, Petersilien und dann vorher den Sofrito mit den Zwiebeln, Karotten, Sellerie. Und das gab einen unglaublichen Geruch im ganzen Haus und dann ein bisschen Schweinebauch dabei. Aber alles mit einer langsamen Flamme. Und die haben nicht Zucker dazu getan, weil wenn du die Tomaten so lange kochst, dann sind sie nicht mehr säuerlich, die sind süß. Das war nicht nur eine Tomatensauce, sondern es war die Tomatensauce.
Jetzt aber lassen wir die Tomate erstmal in Deutschland ankommen. Hat auch lange genug gedauert. Erst um 1880 bauen die ersten Gärtner Tomaten an. Verschiedene Tomatensamen können erworben werden. Um 1900 erscheint das Tomatenbuch mit Rezepten, verfasst vom königlichen Ökonomierat und Chefredakteur des praktischen Ratgebers im Obst- und Gemüsebau, Johannes Böttner. Und dennoch, es geht weiter langsam voran. Keiner könnte zu dieser Zeit von einem Siegeszug der Tomate sprechen.
Im Gegenteil. Bis zum Ersten Weltkrieg ist die Tomate eher ein Fremdkörper auf dem Tisch in Deutschland, denn ein gewohntes Bild. 1914 taucht die Tomate erstmals in der deutschen Warenstatistik auf. Wenige tausend Tonnen werden eingeführt. Eher Rarität als Massenware. Was sich erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg fundamental ändert. Die Tomate wird zum gängigen Lebensmittel. Kein Salat mehr ohne sie, keine Pizza, keine Bolognese ohne Tomate.
Was der Qualität der Tomate, ihrem Geschmack aber nicht unbedingt gut tut. Denn die Tomaten, die für den steigenden Bedarf gezüchtet werden, zeichnen sich über Jahrzehnte vor allem durch viel Wasser und wenig Aroma aus. Die Holland-Tomate wird zum Synonym für Hochleistungstomaten mit bis zu 80 Kilo Ertrag pro Pflanze, die zwar gut ausschauen, aber oft bestenfalls nichtssagend schmecken. Eine Tomate gezüchtet für den Supermarkt.
Hat jemand eine Frage? Weil ich gehe.
Irina Zacharias ist selbst Tomatenzüchterin. Nicht für die Tomatenindustrie, sondern klein und fein ist ihr Tomatenpflanzenhof nahe Maxhütte Heidhof in der Oberpfalz, auf dem sie jedes Jahr 300 unterschiedliche Sorten anbietet.
Trotzdem zeigt Züchterin Zacharias Verständnis für die große Tomatenindustrie.
Es ist auch kein Schimpfwort Industrie. Weil in großem Bereich würde man so auch nicht produzieren können. Schauen Sie, etliche alte Sorten, Leute mögen das wieder verstehen von alten Sorten und traditionellen Sorten. Aber diese Sorten sind absolut dafür oft nicht geeignet. Für Lagerfähigkeit, die lang ist, nicht für Transportieren in großem Laster. Die kannst gerade in eine Schicht auf Papier legen manchmal, weil sie nicht so hart sind. Oder weil viele dünne Haut haben.
Und dennoch ist Irina Zacharias einen ganz anderen Weg gegangen. Auch wenn immer noch der Preis für die meisten Menschen in Deutschland ausschlaggebend ist beim Tomatenkauf, danach das Aussehen kommt und dann erst an dritter Stelle der Geschmack. Auf ihrem Hof in der Oberpfalz zählen Vielfalt und Geschmack und nicht der Profit. Der Grund, warum sie angefangen hat zu züchten, ist einfach.
Weil hier Tomaten nach nichts schmeckten. Die schmeckten einfach nicht. Ich war sehr überrascht. Ich bin hier seit 31 Jahren. Und seit genau so vielen Jahren sind mit mir Tomaten hier. Geschmack macht aus, das gute Sorte. Geschmack, der muss nicht immer eine Spitze sein. Zum Beispiel beste Tomaten für Suppen und Soßen sind richtig trockene, mehlige. Und in frischem Zustand, wie San Marzano zum Beispiel, schmecken die gar nicht so würzig oder sonst noch was. Und manche Leute mögen, wenn es saure Tomate ist, welche andere mögen, wenn die süß ist und so weiter.
Und so bewahrt sie die Samen von 1500 Tomatensorten. Mit so klangvollen Namen wie Feuerwerk.
Alte russische Sorte, rot-gelb gestreifte, zwiebelförmige, würzige Fleischtomate. Oder gelbe Johannisbeere.
Ertragreiche, buschige, kleine, gelbe Wildtomate. Oder Blondköpfchen.
Alte deutsche Sorte. Schneewittchen.
Mit rosa Bäckchen. Sosuletschka. Justins Süße. Early Wonder.
Lucky Tiger. Purple Dragon, Green Zebra,
Sweet Cream,
Smiley Worms
oder Harzfeuer, normale rote runde Tomate aus der ehemaligen DDR.
Wer kauft bei uns Pflanzen? Menschen, denen das wert ist, selbst die in den Garten zu setzen? Die gewohnt sind zu verstehen, dass für manche Sachen man muss warten, zum Beispiel, dass im Januar nicht unbedingt frische Tomaten gibt. Und die Vielfalt setzen, dass man immer was hat, das ist, wenn man Vielfalt hat.
Tomatenzüchterin Irina Zacharias stammt aus Russland. Dort hat ihr Vater ihr die Essentials mitgegeben, indem er ihr auf der Familiendacha bei Moskau alles über seine Tomaten erzählt hat, während sie ihm helfen musste. Und was ist jetzt ihre Lieblingstomate?
Typische Journalistenfrage, sagt sie. Denn die richtige Tomate gibt es für sie nicht. Weil jeder andere Vorlieben hat. Die Italiener lieben Ochsenherz oder San Marzano. Die Deutschen eher süße Kirschtomaten. Und Irina Zacharias selber? Sie mag Fleischtomaten. Aber nicht aus dem Supermarkt. Von ihr selbst angebaut.
Einmal sitzt bei mir eine Frau bei Verkostung und weint. Ich sage, was ist denn los jetzt gerade? Sie sagt, ja, wissen Sie, gerade bin ich jetzt hier gefahren. Und habe gesagt, hoffentlich keine Fleischtomaten, weil die mag ich nicht. Und jetzt geben sie gerade diese große Fleischtomate und die schmeckt so köstlich, ich bin richtig ergriffen.
Geruch, Aroma, Konsistenz. Wichtig. Aber noch ein Faktor ist in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gerückt. Tomaten sind extrem gesund. Schon die ersten Tomatenpflanzen wurden vom spanischen Arzt Nicolás Monardes Alfaro auf ihr medizinisches Potenzial untersucht und eingesetzt, um den Körper zu reinigen und Schwellungen zu lindern. Mit ihrem Saft, aber auch mit Tomatenumschlägen. Man dachte sogar, man könne Tollwut oder Albträume mit Tomaten behandeln. Da ist man heute mit der Forschung etwas weiter, bestätigt die Ernährungsmedizinerin Professorin Jurda Gül-Zopf von der Universität Erlangen.
Die Tomate ist unwahrscheinlich gesund, wenn man es richtig zubereitet, potenziert sich auch die Inhaltsstoffe von ihrer gesundheitlichen Wirkung und es ist eine Bombe an Pflanzenstoffen enthalten, die verschiedene Organe positiv beeinflussen können.
Viele verschiedene Pflanzenstoffe also in der Tomate, auch ganz viele Vitamine, aber ein Stoff sticht besonders heraus, Lycopin. Und der große Gegner des Lycopins sind die sogenannten freien Radikalen, die Entzündungen hervorrufen und damit Gewebe zerstören können, wenn da das Lycopin nicht wäre.
Lycopine haben diese wunderbare Eigenschaft, als Antioxidant diese freien Radikale abzufangen und die Entzündung zu senken. Das hat einen positiven Effekt auf die Gefäßwände, das hat einen positiven Effekt auf entzündlich veränderte Hautveränderungen und bedeutet einfach, dass wir keine Kalkablagerung im Gefäßwand haben und das Herzinfarktrisiko dadurch senken kann.
Lycopin soll aber nicht nur das Infarktrisiko senken, sondern auch das Krebsrisiko, Knochenschwund verringern, Schlaganfälle verhindern. Und je reifer die Tomate, desto mehr Lycopin ist drin. Also am besten regionale, schon ausgereifte Tomaten essen, rät Ernährungsmedizinerin Jürda Gül-Zopf. Und der Clou ist, man muss Tomaten nicht mal roh essen, wenn man das nicht mag.
Je kleiner die zerhackten Würfel der Tomate ist, desto mehr wird aus der Tomate dieser Zellstoff freigesetzt durch die Zelle, die aufgebrochen wurde. Und am allerbesten ist das Erhitzen und Potenzieren in dem Sinne, dass es lange erhitzt wird. Also das klassische eine halbe bis eine Stunde Kochen bedeutet dann auch mehr Lycopinfreisetzung.
Und wenn dann noch ein guter Spritzer Olivenöl mit dabei ist, dann ist die Aufnahmekapazität des Dünndarms in Sachen Lycopin zusätzlich verbessert. Gesünder geht kaum.
Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch, dass eine gewisse Ballaststoffmenge auch in der Tomate enthalten ist und dann auch noch die Darmflora durch die Ballaststoffe positiv beeinflusst werden. Also ein wunderbares Lebensmittel. Was ich manchmal so höre, ist, dass manche die Schale entfernen und geschält die Tomate konsumieren. Das ist natürlich eine kleine Schande für so eine tolle Frucht. Also wenn die Tomate, dann im Ganzen essen.
Gesundheit und Geschmack in einem. Und das alles haben wir einem Nachtschattengewächs zu verdanken, das das Sonnenlicht liebt. Einer Frucht, die im Gegensatz zur Himbeere oder zur Erdbeere wirklich eine Beere ist. Denn Himbeeren und Erdbeeren sind eigentlich sogenannte Sammelnussfrüchte, während die Tomate biologisch Mitglied der Beerenfamilie ist.
Und eine wirklich wunderbare Wandlung mitgemacht hat. Von der Zierfrucht in den Renaissancegärten der Reichen hin zum Lebensmittel mit globaler Bedeutung. Dem Allrounder Tomatensoße plus Ketchup und Pizzabasis sei Dank. Von der verschrienen Wasserbombe holländischer Art hin zur Sehnsuchtsfrucht auf Balkon und im Schrebergarten. Eine Ikone unseres Wunsches, etwas selbst anzubauen, zu ziehen und zu ernten.
Wunderbar rot leuchtend, duftend und gesund. Tomate eben.
Johannes Marchel mit einer Radio-Wissen-Folge über die Tomate. Rund um Essen und Ernährung haben wir von Radio-Wissen noch viel mehr Folgen zu bieten. Zum Beispiel eine zur Frage, was genau es tatsächlich bringt, sich nachhaltig zu ernähren. Oder eine Folge darüber, ob jeder Mensch, abhängig von seinen Genen, eine andere Art von Ernährung braucht, um gesund zu bleiben. Die Links zu diesen Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes.